Die Manipulation der Massenmedien durch die CIA. Die US-Presse übernahm die Kriegslügen von Präsident Johnson, ohne sie zu hinterfragen, und stellte die USA als Opfer von Vietnam dar, das auf einen hinterhältigen und bösen Angriff reagieren musste. US-Flugzeuge bombardierten Vietnam nach dem zweiten Angriff auf unsere Kriegsschiffe. Die Handlung erfolgte, um neue Aggressionen zu stoppen, lautete die Schlagzeile in der Washington Post am 5. August 1964. Und die altehrwürdige New York Times berichtete am selben Tag auf ihrer Titelseite: Nach erneuten Angriffen auf amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin hat Präsident Johnson Vergeltungsschläge gegen vietnamesische Schiffe und Infrastruktur in Nordvietnam angeordnet. Das waren Kriegslügen, aber die Leser wussten es nicht. Die gleichgeschaltete Presse steuerte im Einklang mit dem Weißen Haus auch den Kongress. Schon am 7. August 1964 verabschiedete das amerikanische Parlament die Gulf of Tonkin Resolution und gab Präsident Johnson die Erlaubnis, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um einen Angriff auf die US-Streitkräfte zurückzuschlagen und weitere Aggressionen zu verhindern. Erneut wurden die USA fälschlicherweise als das angegriffene und nicht als das angreifende Land dargestellt. Die UNO wurde nicht befragt. Der Vietnamkrieg war ein illegaler Angriffskrieg, basierend auf einer Lüge. Präsident Johnson machte sich des schweren Verbrechens der Aggression schuldig. Wenn er noch leben würde, müsste Johnson vor dem Internationalen Strafgerichtshof der UNO in Den Haag erscheinen, der aber zum Zeitpunkt der Tonkin-Lüge noch nicht existierte. Die Parallelen zum Irakkrieg 2003 und der Lüge mit den ABC-Waffen ist offensichtlich. Wie später vor dem Feldzug im Irak erteilte der Kongress auch 1964 einem amerikanischen Präsidenten eine Generalvollmacht zum Krieg aufgrund einer Lüge, kritisierte der Schweizer Journalist Martin Kilian im Tagesanzeiger. Die Tonkin-Kriegslüge wurde in den Medien mit derart großer Wucht verbreitet, dass lediglich zwei Senatoren gegen die Tonkin-Resolution stimmten. Ich nehme normalerweise nicht an, dass der Präsident mich anlügt, rechtfertigte Senator William Fulbright später seine Zustimmung. Das Land und dieses Komitee wurden unter falschen Vorwänden in einen Konflikt gezerrt, der Tausende von Leben gekostet hat und der moralischen Position unseres Landes in der Welt massiv schadet. So kritisierte US-Senator Albert Gore Sr., der Vater des späteren Vizepräsidenten Al Gore, 1968 richtig, als er erkannte, dass Johnson das Parlament angelogen hatte. Doch da hatte der Krieg schon begonnen und ein Ausweg ohne Gesichtsverlust war schwierig. Dass die Tonkin-Lüge auf allen Titelseiten verbreitet wurde, war kein Zufall. Der US-Journalist Carl Bernstein, der zuvor für die Washington Post gearbeitet hatte, enthüllte in einem Artikel, der 1977 viel Aufsehen erregte, die engen Beziehungen der CIA zu den Massenmedien der USA. Die mit Abstand wertvollsten Beziehungen, so haben CIA-Mitarbeiter bestätigt, waren die zur New York Times und zum Fernsehsender CBS, berichtet Bernstein. Schon bald nach der Gründung der CIA im Jahre 1947 habe der Geheimdienst damit begonnen, mit den US-Medien zu kooperieren. Wenn die Sache genauer untersucht würde, so sagen CIA-Mitarbeiter, werde das zu einer ganzen Serie von sehr peinlichen Enthüllungen führen, die für die 1950er und 1960er Jahre einige der einflussreichsten Personen im amerikanischen Journalismus betreffen. Einige Journalisten sammelten Informationen im Ausland und gaben sie an die CIA weiter. Andere waren zu 100% bei der CIA angestellt, spielten aber im Ausland den Journalisten, enthüllte Bernstein. Insgesamt hätten mehr als 400 US-Journalisten in der einen oder anderen Form mit der CIA seit der Gründung des Geheimdienstes kooperiert, viele in sehr einflussreichen Positionen. Als im Jahre 1976 die Aktivitäten der CIA durch den von Senator Frank Church geleiteten US-Senatsausschuss untersucht wurden, erkannten mehrere Senatoren, wie stark die CIA in der Medienlandschaft präsent war, so Bernstein. aber hochrangige CIA-Mitarbeiter wie der frühere CIA-Direktor William Colby und George Bush überzeugten den Senatsausschuss, seine Untersuchungen in diesem Themenfeld einzuschränken und im Abschlussbericht das ganze Ausmaß der Kooperation zu verschleiern. Die Leser der New York Times, wie die heutigen Konsumenten der Massenmedien, waren sich überhaupt nicht bewusst, dass der Text, den sie am Frühstückstisch oder im Büro lasen, wie auch der Beitrag, den sie nach dem Abendessen am Fernsehen sahen, ursprünglich von der CIA stammte und so aufgesetzt war, wie es die Regierung im Weißen Haus wollte. Konkret wollte die Johnson-Administration 1964 die Zustimmung von Volk und Kongress für den Krieg in Vietnam. Über die CIA konnten Fernsehen und Zeitungen so gesteuert werden, dass tatsächlich eine breite Zustimmung entstand, auch wenn für den Krieg kein Mandat der UNO vorlag. Der Trick war einfach. Das Fehlen des UNO-Mandates wurde in Presse, Radio und Fernsehen gezielt verschwiegen, also dachte niemand daran. Nicht nur die New York Times, auch die bekannte Zeitung Washington Post bearbeitete die sogenannte Heimatfront, also die Mütter und Väter, die ihre Söhne als Soldaten in den Krieg schickten und über ihre Steuern die Flugzeuge und Bomben finanzierten. Catherine Graham, die Tochter des Investmentbankers Eugene Meyer, war damals die Besitzerin der einflussreichen Medienmarken Washington Post und Newsweek. Ihr Mann, Philip Graham, der 1963 Selbstmord beging, war bei der Washington Post ein sehr einflussreicher Redakteur. Graham prahlte, dass man einen Journalisten für weniger Geld bekommt als ein gutes Callgirl, also für nur einige hundert Dollar pro Monat. Medienarbeitende, so die Überzeugung von Graham, sind wie Prostituierte kaufbar. Sie bieten gegen Bezahlung einen Dienst an und dies sogar günstig. Graham und andere Redakteure waren sehr einflussreich. Bis heute ist die Redaktion das strategische Zentrum einer jeden Zeitung, wobei der Chefredakteur in aller Regel das letzte Wort hat. Die Redakteure entscheiden, welche Stories gedruckt werden und welche nicht. Sie entscheiden über die Schlagzeilen und Bilder, welche die Gedanken und Gefühle der Zeitungsleser und Fernsehzuschauer steuern. Eine denkbare Schlagzeile wie »US bombardieren Vietnam ohne UNO-Mandat« begleitet von einem Bild von einem vietnamesischen Mädchen, das voller Angst und Verzweiflung neben seinen durch US-Bomben getöteten Eltern kniet, wurde im August 1964 natürlich nicht gedruckt. Denn das hätte die Heimatfront völlig destabilisiert. Stattdessen verbreitete die Washington Post die Propagandalüge der Administration Johnson. US-Kriegsschiff wurde im Golf von Tonkin angegriffen. Dazu ein Bild vom Kriegsschiff. Daher dachte niemand an die UNO und auch niemand an das Gewaltverbot, das im Völkerrecht verwurzelt ist. Vielmehr wurde der Verteidigungsreflex aktiviert, denn wer angegriffen wird, muss sich ja wehren, wenn er überleben will. Die CIA hatte schon seit ihrer Gründung versucht, die Geschichtsschreibung zu beeinflussen und tut es auch weiterhin. Im Rahmen der Operation Mockingbird, was übersetzt Operation Spottdrossel bedeutet, hat der Geheimdienst ab den 1950er Jahren systematisch Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Filme aus Hollywood und auch Bücher überwacht und sich stets bemüht, eine positive Sicht auf die US-Außenpolitik, die CIA und ihre Aktivitäten durchzusetzen. Im Rahmen der Operation Mockingbird versuchte die CIA auch die Publikation von Artikeln oder Büchern zu verhindern, die die CIA in einem negativen Licht darstellten, so die Enzyklopädie über die US-Geheimdienste. Die CIA hat auch verdeckt geholfen, Bücher zu publizieren, die den Geheimdienst positiv darstellten. Ebenso wurden entsprechende Hollywood-Filme finanziell unterstützt. Heute, mehr als 50 Jahre nach dem Zwischenfall im Golf von Tonkin, hat sich die Medienwelt fundamental verändert. Gedruckte Zeitungen werden immer weniger gelesen, nicht nur die Auflagen der New York Times und der Washington Post brechen ein, auch die deutschsprachigen Blätter verlieren Leser. Gerade junge Menschen konsumieren Informationen vor allem digital über Smartphones und Laptops. Dabei nutzen sie durchaus auch die Online-Ausgabe der New York Times oder der Neuen Zürcher Zeitung, springen aber danach sehr schnell zu anderen Anbietern und Videos auf YouTube. Wer seine Inhalte selber sucht und verschiedene Quellen vergleicht, hat heute die Möglichkeit, Kriegslügen zu durchschauen, wenn er nur achtsam ist. Wir brauchen im 21. Jahrhundert unbedingt mehr Medienkompetenz, um die ungesunde Kombination von Gewalt und Lügen zu überwinden.